Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Der Volksmund sagt, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Hermann Hesse wiederum widmete sich durchaus produktiv der Kunst des Müßiggangs. Und Oscar Wilde befand, Muße, nicht Arbeit, ist das Ziel des Menschen. Doch warum ist Muße erstrebenswert? Und wodurch erreichen wir diesen Zustand? Wie haben sich die Vorstellungen von Muße gewandelt? Und lässt sich Muße wissenschaftlich erfassen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Sonderforschungsbereich Muße an der Universität Freiburg. Diese Woche trafen sich die Beteiligten zu einer Tagung. Dörte Hinrichs lädt sie ein zu einem Müßiggang.
I eat the sun and drink the rain, heißt der Titel einer elektronischen Klanglandschaft, einer Soundcollage von Sven Helbig, die einstimmen soll auf ein Gefühl der körperlichen Erfahrung von Muße.
In der Vorbereitung zu der Tagung habe ich doch relativ häufig auch seine Kompositionen gehört. Und ich finde, das macht genau das, wo ich sagen würde, das heißt auch Muße-Empfindung, dass nämlich zum Beispiel, wenn ich Muße erlebe, die Sonne essen kann, das heißt auf jeder Pore meines Körpers die wärmenden Sonnenstrahlen erlebe oder dass der Regen an mein Fenster prasselt und dann meine Gedanken auf Reisen gehen. Das heißt, Musik kann ja nochmal auf eine ganz andere Art und Weise auch nochmal eine ganz andere Ebene mit einziehen, die den Gedanken mithilft, in eine andere Form von Diskussion zu kommen.
Dr. Marion Mangelsdorf ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Sonderforschungsbereich Muße und beschäftigt sich hier insbesondere mit Fragen der Gender Studies, Transdisziplinarität und Verkörperung. Muße und Körperlichkeit, das werde oft nicht zusammengedacht. Darum wurde es zum Thema der Freiburger Tagung gemacht.
Muße ist ja etwas, was oft so beschrieben wird, als hätte es keine Körperlichkeit. Also wir sprechen davon, dass die Gedanken schweifen oder die Aufmerksamkeit sich verändert und Erkenntnisse möglich sind. Aber was passiert da eigentlich und welche Handlungen sind damit gemeint? Und in der Beschäftigung mit dem Thema ist uns eigentlich klar geworden, dass es sehr, sehr viele Handlungen gibt, die den Körper stark einbeziehen, dass das aber selten explizit gemacht wird. Und diese Lücke wollten wir schließen. Und um da ein paar Beispiele zu geben, wir sprechen davon, dass wir in den Augenblick hineinleben, dass Erlebnisse des Flows möglich werden. Und solche Momente, denen möchten wir nachspüren.
Muße als körperliche Empfindung ist wissenschaftlich bislang wenig erforscht. Und es scheint auch nicht so einfach zu sein, sich auf eine Definition von Muße festzulegen.
Ist das jetzt ein körperlich-leiblicher Zustand? Ist das eine Form des Denkens über Welt und über Zeit? Das sind Fragen, die wir seit Beginn des Sonderforschungsbereichs diskutieren,
sagt der Kulturanthropologe Professor Markus Tauschek, der das Teilprojekt Muße lernen leitet.
Wir haben eine, glaube ich, sehr tragfähige Arbeitsdefinition entwickelt, die mit Bestimmungen operiert, die auf den ersten Blick paradoxal klingen. Also produktive Unproduktivität oder tätiges Untätigsein. Und mit diesen Bestimmungen ist so eine Dianusköpfigkeit von Muße verbunden, nämlich als eine Qualifizierung zeitlicher Erfahrung, die man abgrenzen kann von anderen Formen der Zeiterfahrung, von Freizeit, von Langeweile, von Nichtstun, von Stress, von Arbeit. Das ist eine ganz klassische Differenzierung. Eine genaue Definition ist auch deshalb herausfordernd, weil wir natürlich versuchen, Muße in unterschiedlichen kulturellen Kontexten, in zeitlichen Kontexten zu fassen, in unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern. Und es ist eine große Aufgabe des Sonderforschungsbereichs, hier genau zu schauen, wann verändern sich Verständnisse von Muße, wie hängt das zusammen mit gesamtgesellschaftlichen Diskursen. Das ist eine bleibende Aufgabe, die man auch nur in der interdisziplinären Zusammensetzung dieses Sonderforschungsbereichs diskutieren kann.
Dabei werden die Veränderungen im Verständnis von Muße aus unterschiedlichen Perspektiven in den Blick genommen. Aber wer kam und kommt überhaupt in den Genuss von Muße?
Die Muße scheint Lust, wahres Glück und seliges Leben in sich selbst zu tragen.
Das konnte nur einer sagen, der sich mit Muße auskannte. Aristoteles schätzte diesen Zustand, auch weil er Gelegenheit hatte, ihn erfahren zu können. Die meisten seiner Zeitgenossen in der Antike, die Unfreien zum Beispiel, verfügten genauso wenig über freie Zeit und Muße wie später in der Industrialisierung die Fließbandarbeiter. Die Erfahrung von Muße hängt immer auch mit Macht- und Hierarchiefragen zusammen, mit sozialem und ökonomischem Kapital, betont Markus Tauschek.
Das hat mit Bildung zu tun, mit Interessen. Deshalb würde ich immer sagen, das ist alles andere als ein harmloser Begriff. Das ist ein sehr politischer, auch politisierbarer, auch ideologisierbarer Begriff. Wenn man nur ein kleines Beispiel daran denkt, was über die Debatten zum bedingungslosen Grundeinkommen gerade verhandelt wird, wo es ja auch darum geht, sind Menschen da nicht zu faul und machen nichts? Oder haben sie das Potenzial, Kreativität, Produktivität zu entfalten, wenn ihnen das Dasein gesichert scheint?
Damit ist das große gesellschaftliche Spannungsfeld umrissen, in dem sich die Muße bewegt. Sie ist gekoppelt an unserer Zeiterfahrung, am beschleunigten Takt der Moderne, den schon Charlie Chaplin im Film Modern Times darstellte.
In einer Gesellschaft, in der wir immer weniger Zeit haben, das heißt, wir sind in Leistungsdruck verfangen, da ist natürlich dieses Thema der freien Zeit und auch wie wir mit unserer freien Zeit umgehen, ein elementares geworden. Und die Frage wird immer wieder gestellt, was kann das denn jetzt bedeuten? Und ist zum Beispiel das, was jetzt in Meditations- und in Achtsamkeitskursen verhandelt wird, ist das etwas, was wir als Muße bezeichnen können? Oder was passiert da eigentlich? Machen wir uns nur wieder fit, um in der Leistungsgesellschaft besser agieren zu können? Oder ist es etwas, wo wir zurücktreten und auch nochmal nachdenken können, wie wollen wir eigentlich unser Leben wirklich gestalten? Was ist eigentlich ein gutes Leben? Also die Frage nach dem guten Leben ist schon auch sehr basal in dem Muße-Begriff integriert.
Muße. Hinter diesem Konzept verbirgt sich auch ein Gegenentwurf zur Leistungsgesellschaft, zum Zwang zur permanenten Produktivität und Selbstoptimierung.
Das ist ja eine unglaublich spannende Frage, warum Muße gerade heute in Ländern des globalen Nordens wieder an Attraktivität gewinnt, nachdem der Begriff lange Zeit vielleicht weniger stark benutzt wurde. Heute scheint das wieder sehr attraktiv zu sein und mit vielen anderen Begriffen wie Entschleunigung, Entspannung verbunden zu sein. Und damit sind eben jeweils auch unterschiedliche körperliche Praxisformen verbunden.
Der Mensch, gefangen im Zeitgetriebe, in einem Körper, der funktionieren muss. Der menschliche Körper war noch nie so präsent in den Medien wie heute. Und gleichzeitig stellen die Freiburger Muße-Forscher fest,
in vielen Bereichen artikulieren Menschen eine Entfremdung vom eigenen Körper. Und sie nehmen das als Krise und als Problem wahr. Und darauf reagieren diese Kursangebote, die erstmal ein Versprechen artikulieren, nämlich darüber, dass man den eigenen Körper sich bewusster macht. Also Achtsamkeit wäre ja ein wunderbares Beispiel dafür, dass man darüber auch sozusagen eben ein besseres Leben hat, wieder zu sich finden kann, diese Entfremdung, die wahrgenommen wird, auflösen kann. Und wir schauen uns eben genau an, welche Versprechen werden dabei artikuliert, wie versuchen Menschen das in ihre Alltagswelten zu integrieren und haben da durchaus auch eine kritische Perspektive, weil man sehen kann, dass das natürlich auch Verhaltensanforderungen an Menschen geben kann, die dann mitunter auch feststellen, nachdem sie Kursangebote besucht haben, dass ihnen das überhaupt nicht gelingt, das in ihre durchgetakteten, als stressig wahrgenommenen Alltage zu integrieren, was dann wieder so einen Effekt oder so ein Gefühl des Versagens sogar steigern kann.
In Interviews mit Teilnehmern und Anbietern von Achtsamkeits- oder Meditationskursen haben Markus Tauschek und seine Kollegen die Mußebedürfnisse und die Ideen von Muße erfragt. Mußemomente sind offensichtlich nicht so leicht erfahrbar. Sie sind nur bedingt plan- und vorhersehbar. Allerdings gibt es Voraussetzungen, die Mußeerfahrungen fördern können, so Marion Mangelsdorf.
Gregor Dobler, Ethnologe, der zeigt es im Grunde ganz schön an namibischen Bäuerinnen, die Hirse stampfen. Da ist zum Beispiel die Rhythmusierung von Tätigkeiten was ganz Wichtiges, dass man nämlich im Grunde eine Tätigkeit, also Arbeit ausführen kann, aber durch die Rhythmisierung eine innere Haltung zu der Arbeit bekommt, so dass man selbst vergessen dem Ganzen zum Beispiel nachgehen kann und viel stärker das Gefühl hat, dass es auch selbstbestimmt ist, was man da gerade tut, als dass man das Gefühl hat, man ist jetzt in einem Entfremdungsprozess eingelassen. Und das wären so Momente, wo man einmal freie Zeit und Arbeit nicht gegeneinander ausspielen müsste, sondern wo die Frage ist, wie schaffe ich es, dass ich eine innere Handlungsorientierung erlangen kann, die mir ermöglicht, das als mußevoll und selbstbestimmt zu erfahren oder halt auch nicht.